So, heute geht es um vom Nerd zum CEO. Die meisten Gründer, die ein Unternehmen aufbauen, sind in der Expertise unglaublich gut, was sie können. Aber wenn es darum geht, ein echter Unternehmer zu werden, das ist eine Reise, wo man oft gar nicht merkt, dass man selber der Flaschenhals ist. So weiß ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung, wo ich mein Unternehmen damals aufgebaut habe, dass du anfängst, du immer das Gefühl hast, du musst das selber alles implementieren. Und das ist auch zum Anfang der unternehmerischen Reise auch ganz normal. Du musst viele Hüte aufsetzen, du musst vieles gleichzeitig sein. Die Gefahr ist, wenn du jetzt wächst und Mitarbeiter einstellst, dass du an diesem alten Muster immer noch festhältst. Weil du das Gefühl hast, hey, das, was ich hier an Qualität abliefere, das ist der Status quo. Das ist das, was ich immer schaffen will. Und du musst dich von der Vorstellung verabschieden, dass Mitarbeiter dieses Level reichen. Und das ist auch okay so. Ich hatte damals, wo ich dann so meine ersten 4, 5, 6 Mitarbeiter hatte, habe ich mehr gearbeitet als alle anderen zusammen. Also ich war der Erste im Büro und der Letzte, der abends gegangen ist. Und ich habe auch echt Probleme gehabt, so einfach Aufgaben aus der Hand zu geben. Weil dann habe ich das gemacht. Dann fand ich die Ergebnisse okay. Aber sie haben mich auch nicht wirklich umgehauen, dass ich jetzt gesagt habe, so das ist es. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann fällt man oft wieder in dieses Muster zurück, dass man sagt, okay, alles klar, dann mache ich es halt einfach selber. Ne? Weil ich will, dass es richtig, richtig gut ist und dass meine Kunden das beste Erlebnis haben. Okay, vielleicht kennst du das ja. Und dann wächst dein Unternehmen weiter. Du stellst mehr Leute ein, du hast ein gigantisches Maß an täglichen To-Dos und du willst die nicht aus der Hand geben, weil du ständig das Gefühl hast, so, die machen das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ich dann relativ spät erst begriffen habe, ist, erstens, mein Anspruch, dass ein Mitarbeiter 100 oder 110% von dem schaffen muss, was ich schaffe, da musste ich mich von lösen. Ich musste sagen, okay, pass auf, der schafft vielleicht nur 80% von dem, wie ich es mir vorstelle. Ganz wichtiges Unternehmerlearning. Es ist okay. Du darfst nicht diesen selben Anspruch, den du an dich hast, auf deine Mitarbeiter übertragen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich stelle mir halt nur A-Player ein. Wenn du aber nicht diesen Mindset-Shift durchläufst und lernst, richtig zu delegieren und zu vertrauen, dann wirst du immer wieder in dieselben Muster und Probleme laufen. Egal, wie gut deine Leute sind. Du bist das Alpha-Tier, du leitest das Unternehmen. Alle gucken zu dir hoch. Du bist der Visionär des Ganzen. Und wenn du gewisse Muster wiederholst und vorgibst, dann wird, egal ob der Mitarbeiter ein A-, B-, C-Mitarbeiter ist, der wird das immer spiegeln und auch denken, ja okay, das wird der Chef halt selber machen. Und eine wichtige Komponente beim Skalieren ist nun mal, dass du lernst, viel mehr Zeit an der Gestaltung und dem Aufbau von Prozessen zu verbringen. Diese Prozesse müssen im besten Fall einfach und replizierbar sein. Da musst du deine Energie reinstecken. Und wenn du jetzt merkst, der Mitarbeiter macht das nicht so, wie du das von ihm erwartest, dann ist es deine Aufgabe als Unternehmer, ihn zu trainieren. Das ist auch eine Sache, die ich damals nicht richtig gemacht habe. Ich habe einen Mitarbeiter genommen und habe gedacht, ich habe so eine Idee in meinem Kopf und dem erzähle ich das jetzt in 3 Sätzen und dann macht er das genauso. Das ist absolut Kokolores, funktioniert nicht. Also habe ich dann irgendwann angefangen, viel mehr Zeit in das Trainieren der Mitarbeiter zu investieren, statt selber daran zu arbeiten. Und ja, das wirft dich erstmal zurück, weil du viel mehr Zeit aufwenden musst. Und gerade wenn du noch so in dieser Hyperstressphase bist, ist das nicht leicht. Weil du immer denkst, ja, ich muss hier noch die 3 Kundenprojekte fertig machen, die 5 Angebote schreiben, dann muss ich noch 5 Kunden zurückrufen, dann hat ein Mitarbeiter ein internes Problem, weil sein Hund gestorben ist. Die Liste ist wirklich lang. Also, was machst du stattdessen? Mitarbeiter trainieren. Da liegt der Schlüssel, damit du dein Unternehmen skalieren kannst. Aber auch, dass du mit Tools arbeitest. Lass uns mal über den klassischen alten Ansatz reden, wie man das oft macht. Also die KPI, also du misst die Ergebnisse eines einzelnen Mitarbeiters und gibst ihm Zielvorgaben. Das ist schon mal mehr, als ich in den allermeisten Unternehmen erlebe. Du wirst überrascht, wie viele Unternehmen ab einer gewissen Größe, selbst 20, 30, 40 Mitarbeiter, die haben keine dedizierten Mitarbeiterziele. Also der Mitarbeiter ist immer ein Stück weit planlos. So kann es beim Techniker ein Ziel sein, wie erreiche mindestens 95% Kundenzufriedenheit. Das sind nicht immer monetäre Ziele. Im Vertrieb ist das einfach. Du hast einen Vertriebler, der hat ein Fixum, der hat eine Variable und folgende Ziele sollte er erreichen. Das ist easy. Du brauchst das aber im ganzen Unternehmen für jede Abteilung oder für jedes übergeordnete Ziel, also jedes Projekt. Ein Tool, was ich dir dazu an die Hand geben will, was einfach moderner ist und den Missionsgedanken besser trägt, sind sogenannte OKRs. Aufgebaut ist das nach dem Objective Key Results Prinzip. Bedeutet, du hast ein übergeordnetes Objective und das ist eine Mission. Das kann zum Beispiel sein, wir eröffnen 4 Standorte in 2025 in 3 Ländern. Hier wichtig, es muss klar und messbar sein bei dem Objective. Meiner Meinung nach darf es auch ein bisschen weicher sein. Aber bei den Key Results, die darunter liegen, das sind die Schlüsselelemente. Also man kann hier auch Ziele sagen, aber Key Results heißt im Endeffekt, ich lege fest, dass wir, um diese Standorte zu erreichen, machen wir 3 bis 5 Key Results. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir 4 Franchise-Partner gewinnen in den jeweiligen Ländern und Vertragsabschlüsse initiieren. Das könnte ein Ziel sein. Und das musst du immer so fortführen. Das Wichtige, wie bei allen Zielen, spielt keine Rolle, ob du mit OKRs oder KRs, KPIs arbeitest, spielt gar keine Rolle. Sie müssen klar, messbar und erreichbar sein. Da gibt es auch dieses SMART-Konzept bei Zielen. Ich hau dir das mal unten in die Shownotes mit rein, das ist ganz cool. So, und der Unterschied ist, hier geht es um Ownership. Wenn wir ein OKR-Planning machen, dann machen wir das einmal im Quartal. Die Iteration kann sich bei dir unterscheiden, der Zeitraum, den du festlegst. Wir fanden Quartal immer ganz cool. Ne? Halbjahr war für uns ein bisschen too much, weil wir gefühlt haben, es verändert sich doch viel und ja, mach's einfach nach Gusto, was zu deinem Unternehmen passt. Und dann gehen wir quasi am Anfang des Quartals zusammen hin und die jeweilige Abteilung oder die Verantwortlichen bringen vor diesem Meeting Ideen ein. Warum machen wir das? Warum solltest du nicht als Chef zwingend das Ganze gestalten, sondern hier geht es um Ownership. Das Gefühl, dass ich als Mitarbeiter bei diesem Unternehmen selber einen Beitrag erschaffe. Nun hast du also dieses OKR-Meeting. Die Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen bringen Ziele ein, die Objectives, und bringen auch klare Key Results ein und sagen, das und das und so erreichen wir das. Und dann wird offen gefragt, wer hat die Kompetenz und fühlt sich fähig und hat Lust, das Thema anzugehen. Da geht es nicht dieses alte Command and Control, was wir von früher kennen, das wollen wir nicht. Wir fragen die Mitarbeiter. So, und dann sagt der Mitarbeiter, hier, Hand hoch, das ist genau mein Thema, das fühle ich, das finde ich richtig geil, will ich machen. Und dann kriegt er das Ownership. Er ist verantwortlich dafür. Und er hat auch, das musst du in deinem Unternehmen so nicht leben, wir leben das so, die Hoheitsentscheidung. Das heißt, meine Entscheidung als Geschäftsführer ist nicht so hochgewichtet wie diese Person. Wenn du das machst, fällst du ganz schnell in dieses Command and Control und der Mitarbeiter denkt sich, oh, der Chef, ne, der hat ja immer das letzte Wort und so. Und meine Erfahrung ist einfach ein Stück weit, ich will ja ein Unternehmen aufbauen, das selbst lebt und sich selbst weiterentwickelt, ohne dass ich immer die blockierende Instanz bin. Und so erreichst du das, indem du den Leuten auch dieses Ownership mit auf die Wiege legst. Und dann fangen die auch plötzlich an, das ist Magie, sag ich dir, selber Ideen zu arbeiten und Vorschläge einzubringen, auf die du vielleicht auch gekommen wärst, mit dem Unterschied, das halt einfach nicht deine Person erfordert. So ein Tool wie OKRs einzusetzen, ich finde immer ein bisschen, ist natürlich jetzt, wenn du als Freelancer unterwegs bist, macht das relativ wenig Sinn. Brauchst du zwar auch Ziele, aber OKRs ein bisschen too much. Meiner Meinung nach, OKRs lohnen sich ab 1, 2, 3 Mitarbeitern. Viele sagen so ab 20. Ich finde immer so, desto früher du dir diese Kultur implementierst, dass Leute das auch damit umsetzen, desto mehr verankert sich das in deiner Unternehmenskultur. Wenn du das erst machst, wenn du 20 Mitarbeiter hast, dann ist es für viele eine komische Umstellung. Deine Aufgabe als Inhaber des Unternehmens, als Geschäftsführer, als Management-Positionsleiter ist, dass du die Vision baust und mit deinem Team weiterentwickelst. So wie dein Mitarbeiter das Objective und die Key Results entwickelt und auch offen im Team diskutiert, ne, da ist natürlich Gestaltungsspielraum, so ist es auch an dir zu sagen, wo geht die Reise hin? Und das ist wirklich so wichtig, dass du mit deinen Mitarbeitern deine Träume, Visionen, deine Mission definierst. Versetz dich mal in die Mitarbeiter. Na, es gibt so die Kategorie Mitarbeiter, der sagt, ja, ich will einfach nur mein Geld verdienen. Die Leute stellst du so im besten Fall nicht ein. Aber du wirst viel stärker als Unternehmen, wenn du sagst, wir haben eine Mission. Also jetzt mal so ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, wenn du sagst, wir retten Kinder in Afrika. Ja. Machen wir natürlich nicht in unserem Job, aber es gibt dem Mitarbeiter einfach so ein Ding, wo man sich festhalten kann. Und wenn er auf einer Party gefragt wird, was machst du beruflich, dann sagst du nicht, ja, ich implementiere Softwarelösungen bei so und so, sondern du sagst, wir gestalten die IT-Infrastruktur oder IT-Lösungen für Unternehmen in 2025 neu. Wir machen Arbeiten wieder sexy, zum Beispiel. Also, an der Stelle, du musst dich transformieren. Du darfst der Nerd sein. Da spricht auch nichts dagegen. Du musst aber lernen, sauber zu delegieren, loszulassen, es okay zu finden, wenn du vielleicht nur 80% bekommst. Denn die Realität ist, dass der Kunde oder der Interessent diese 20%, die du da siehst, gar nicht wahrnimmt. Ja, so nach dem Pareto-Prinzip. Du packst so viel mehr Energie rein, aber am Ende des Tages wird es nicht wirklich gewertschätzt. Das ist wie wenn du ein Angebot schreibst mit 30 Seiten. Der Kunde schaut sich 2 Seiten an und den Rest fliegt er durch. Die wird er vielleicht auch nie lesen. Aber du hast trotzdem x Stunden reingesteckt, weil du denkst, das muss perfekt sein. Also das gilt auch so ein bisschen beim Delegieren, beim Mitarbeiterführen. Du musst auch die Art und Weise, wie du kommunizierst, ändern. Du musst nicht sagen, Command and Control, ich brauche das und das bis Freitag, sondern du fragst einen Mitarbeiter, du, ich habe gerade zufällig in der OKR-Übersicht gesehen, da ist ja noch das Ziel ausstehend, würde mich einfach gerade mal interessieren, wie kommst du denn da voran? Brauchst du Hilfe von uns? Können wir dich irgendwie unterstützen? Das ist die viel bessere Frage. Ja? Und so kriegst du ein anderes Feedback und die Person spürt, sie ist trotzdem in der Verantwortung und du kriegst so ein Update. Ja? Wichtig, das ist auch, glaube ich, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, die Art der Mitarbeiter, die du einstellst. Die A-Player. Ich glaube, da muss ich mal eine dedizierte Episode zu machen. Da gehen ja die Meinungen ein bisschen auseinander, was genau das für eine Definition bedeutet. Bei uns war es immer so, dass ich Leute haben wollte, die bereit sind, für das Unternehmen zu brennen, die sich selber engagieren, neue Ideen einbringen. Was ich nicht brauche, sind Leute, die den Job machen, weil sie wegen dem Geld dort sind. Also wenn wir das irgendwo in Bewerbungsgesprächen spüren oder ich das spüre, dann sind die Leute sofort raus. Wir wollen Leute haben, die das Unternehmen weiterentwickeln können. Und zwar ohne dich als Geschäftsführer oder Inhaber. Weil sonst passiert nämlich Folgendes, und das habe ich auch viel zu oft erstens selber erlebt, wenn du solche Leute einstellst, die brauchen unfassbar viel Anleitung. Die denken nicht selber. Die sagen immer, ja Chef, was soll ich tun? Und dann machst du das und dann sagst du das und das und das. Und du wirst dann irgendwann feststellen, dass diese Leute die Energie absaugen. Du denkst immer, du stellst die ein, um dein Leben leichter zu machen und dabei kommen die mit 6 Millionen Rückfragen auf dich zu und es hält dich mehr vom Arbeiten ab und du zahlst trotzdem eine Menge Geld dafür. Jetzt kann man natürlich fairerweise sagen, wir hatten auch Leute im Unternehmen, die waren so am Anfang, weil die das gewöhnt waren, aus so einem Command and Control zu kommen. Und denen gibt es dann einfach eine gewisse Grace-Periode, wo du sagst, wir gucken uns das mal einen Monat an. Und jedes Mal, wenn der Mitarbeiter dich fragt, ja Chef, wie soll ich das machen, wie soll ich das und das machen? Das ist eine meiner favorisierten Antworten auf vieles ist, du machst das schon, ich vertraue dir, find das mal selber raus. Oder frag einen Kollegen ABC, ja, bloß weg von dir als Geschäftsführer. Und das ist geil, weil du damit halt auch Vertrauen gibst. Ja, du sagst deinem Mitarbeiter, ich vertraue dir. Und wenn es schief geht, so what? Wir können 90% der Probleme, die entstehen, ruckzuck wieder fixen. Da darfst du auch umdenken. Mindset, Fehler. Fehler sind geil. Das ist das, was wir für eine Kultur im Unternehmen immer mit aufbauen. Weil nur wenn wir Fehler machen, lernen wir im besten Fall daraus. Und wenn du so ein bisschen diese German Angst propagierst, was leider auch viele Unternehmen haben, wirst du immer wieder feststellen, dass Leute viel zu vorsichtig sind. 50 Sachen erst abklären, ob sie diesen Schritt jetzt machen sollen. Und ich sage immer so ein bisschen, es ist einfacher, um Verzeihung zu bitten, als um nach Erlaubnis zu fragen. Lass das Moment sacken. Ne? Und wenn da mal was schief geht, dann ist es wirklich, wirklich nicht schlimm. Da gibt es auch Studien zu, ganz spannend, vielleicht packe ich dir das in die Shownotes mit rein, dass die allerwenigsten Horrorszenarien, die uns hier in der Führung eines Unternehmens begegnen, sich in der Regel nie so schlimm ausbreiten, wie man das immer denkt. Nimm dir mit, implementiere OKRs, lerne loszulassen, lerne mit 80% der Ergebnisse, die du anstrebst, zufrieden zu sein. Lobe deine Mitarbeiter, vertraue deinen Mitarbeitern, gib ihnen diesen Vertrauensvorschuss. Wenn du feststellst, dass ein Mitarbeiter nicht für diese Art der Zusammenarbeit geeignet ist, nach 1-2 Monaten, dann pflege ich das Prinzip hire slow, fire fast. Entlasse die Leute und ersetz sie. Klingt fies, aber im Endeffekt, dein Unternehmen ist ein Baby. Und das Wichtigste ist, ist ein Unternehmen oft wie ein Kind. Ich habe einen Samen, ich wässere das Unternehmen, ich sehe beim Wachsen zu und ich will, dass es diesem Kind gut geht. Und das ist meine höchste Priorität. Und das heißt halt nun mal auch manchmal, auch das klingt fies, das Unkraut aus deinem Blumentopf zu zupfen. Und das können Mitarbeiter sein, das können Prozesse sein, die nicht funktionieren, Mindsets, Stimmung. Ne? Gut, alles klar. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, abonnieren und teilen. Dankeschön.